Hochfest Christi Himmelfahrt. 40 Tage nach Ostern feiern die christlichen Kirchen Christi Himmelfahrt, die Aufnahme des Herrn in den Himmel.
Credo in unum Deum.
In unserem Credo bekennen alle Christen:
Ich glaube an Jesus Christus, aufgefahren in den Himmel, ascendit ad solos, gen Himmel, zu den Himmeln. Die folgende Glaubensaussage gehört inhaltlich dazu: Aufgefahren in den Himmel sitzt er zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters.
Papst Benedikt XVI. Betonte in einer seiner Predigten: Die Himmelfahrt Christi bedeutet an erster Stelle die Einsetzung des gekreuzigten und auferstandenen Menschensohnes in das Königtum Gottes über die Welt.
Die Himmelfahrt Christi ist die Vollendung und Erfüllung aller seiner übrigen Feste und ein glückseliger Beschluss der ganzen irdischen Laufbahn des Gottessohnes. So sagt es der heilige Bernhard von Clairvaux.
Nähern wir uns in einzelnen Schritten der Erkenntnis, welche Glaubenswahrheiten mit diesem Fest uns Gläubigen vermittelt werden. Befragen wir dazu die Berichte der Evangelisten über den Weggang ihres Herrn, so ergibt sich kein einheitliches Bild. Der kürzeste Bericht des Apostels Markus fasst die nachösterliche Begegnung Jesu mit seinen Jüngern in den Worten zusammen: Er tadelte ihren Unglauben und ihre Verstocktheit, weil sie denen nicht geglaubt hatten, die ihn nach seiner Auferstehung sahen. Dann sagte er zu ihnen: Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Die Jünger gingen und verkündeten überall die gute Nachricht. Der Herr half ihnen dabei und bekräftigte die Botschaft durch die Wunder, die er geschehen ließ. Bei Matthäus ist der Sendungsauftrag mit dem Taufbefehl verbunden. In jener Zeit gingen die 11 Jünger nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist alle Vollmacht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Lukas schließlich schildert die Geschehnisse des sichtbaren Vorgangs: Dann führte er sie hinaus in die Nähe von Bethanien. Dort erhob er seine Hände und segnete sie. Und während er sie segnete, verließ er sie und wurde vom Himmel emporgehoben. Sie aber fielen vor ihm nieder. Dann kehrten sie in großer Freude nach Jerusalem zurück. Und in der Apostelgeschichte führt er das Erlebnis der Apostel noch weiter aus mit den folgenden Worten: Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein, in Jerusalem und ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Während sie unverwandt ihm nach zum Himmel emporschauten, stand plötzlich zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen und sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus, der von euch ging und in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen. Hier also ist jener sichtbare Vorgang geschildert, der dem Hochfest seinen Namen gab: Himmelfahrt Christi. Man könnte seinen Inhalt auch zum Ausdruck bringen mit: Fest des Weggangs ihres Herrn. Warum kann ein solcher Abschied Anlass für ein Fest sein?
Im alten Messbuch am Himmelfahrtsfest stand als sogenannte Rubrik, nämlich rot gedruckt als liturgische Anweisung, recht einseitig symbolisierend: Nach dem Evangelium wird die Osterkerze, die 40 Tage ein Sinnbild des Auferstandenen gewesen war, ausgelöscht. Damit wird das Scheiden des Heilands von dieser Welt angedeutet. Scheiden tut weh, weiß ein altes Volkslied. Warum heißt es dann aber im Lukasevangelium von dieser Abschiedsszene? Sie aber fielen vor ihm nieder, dann kehrten sie in großer Freude nach Jerusalem zurück. Hatten die Apostel vielleicht plötzlich etwas begriffen, was mit dem Weggang des Herrn zu tun hatte? Dies ist eine volkstümlich vermittelbare Szene. Vor seinem Abschied gibt der Herr den Auftrag, seine Botschaft bis an die Grenzen der Erde zu tragen, und er verspricht den Jüngern seine Segenshilfe für diesen Auftrag. In den sogenannten Mysterienspielen der Osterzeit, die dem gläubigen Volk den Inhalt der neutestamentlichen Erzählungen aus der fremden Sprache näher bringen und vertraut machen sollten, mag dies eine mögliche Szene gewesen sein. Später dann, und bis in das letzte Jahrhundert noch als Brauchtum gepflegt, ließ man nach der Verlesung des Evangeliums vom Himmelfahrtsfest eine segnende Heilandsfigur an einem Seil in die luftige Höhe des Kirchenschiffs entschweben, bis der Küster sie durch eine Luke im Dachboden den Augen der Gemeinde im wahrsten Sinne des Wortes entziehen konnte. Die Botschaft ist klar. Nach den 40 österlichen Tagen der Begegnungen des Auferstandenen mit den Seinen geht er zum Vater zurück, verlässt die Seinen und lässt ihnen den so wichtigen und im Wortlaut des Evangeliums ja auch sehr entschiedenen Taufbefehl und Missionsauftrag zurück. Geht hin bis an die Grenzen der Erde und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie und lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe.
Welche Glaubenswahrheiten mit diesem Fest vermittelt werden,
wird in den Lesungen der Liturgie entfaltet. Der menschgewordene und auferstandene Christus wurde in die Herrlichkeit Gottes aufgenommen. Damit hat er sich aber nicht wieder zurückgezogen an den Ausgangspunkt seiner Sendung, an der Seite seines Vaters, sondern er ist aufgenommen zur Rechten der Majestät als unser menschgewordener Mittler. Das Tagesgebet des Hochfestes bringt uns dies zum Bewusstsein. Allmächtiger, ewiger Gott, erfülle uns mit Freude und Dankbarkeit, denn in der Himmelfahrt deines Sohnes hast du den Menschen erhöht. Schenke uns das feste Vertrauen, dass auch wir zu der Herrlichkeit gerufen sind, in die Christus uns vorausgegangen ist. Und das Schlussgebet zieht daraus gewissermaßen die Konsequenz. Lenke unser Sinnen und Verlangen zum Himmel, wo Christus als erster der Menschen bei dir ist. Christus zog nicht allein in den Himmel ein. An seinem Triumphzug nahm die ganze menschliche Natur teil. Gott, so hat der heilige Paulus in Epheser 2 gesagt, hat uns mitbelebt in Christus und mit auferweckt und in Christus Jesus mitversetzt in den Himmel. Er ist nicht allein aufgefahren, er hat nicht allein den Thron der Herrlichkeit bestiegen, sondern wir mit ihm. Gottes Sohn hat die mit ihm als Glieder zu einem Leib zusammengeschlossenen Gläubigen zur Rechten des Vaters gesetzt, so formuliert es der heilige Leo der Große. Damit findet das erhabene Geheimnis der Himmelfahrt seine Fortsetzung, bis mit der Aufnahme des letzten Geretteten der mystische Leib Christi seine Vollendung erreicht haben wird. Dorthin, wo unser Raum und unsere Zeit keine Gültigkeit mehr haben, gelangen wir natürlich nicht mittels einer Entrückung, wie man sie in der Antike als Erzählform kannte, sondern durch Trennung von Leib und Seele, der einmal in der Vollendung ein unverweslicher Leib gegeben werden wird. Jesus, der Sohn Gottes, nahm seinen nachösterlichen Leib mit hinein in diese andere Seinsweise, die seither auch uns offen steht. Die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel, die wir als Glaubenswahrheit dankbar bekennen, ist die erste Frucht dieser Verbindung von Erde und Himmel, die wir am Himmelfahrtsfest feiern. Ist uns damit der Eingang in ein ewiges Leben in unvergänglicher Herrlichkeit verheißen. Den Evangelisten geht es in ihren Berichten darum, die Tatsache des Weggangs ihres Herrn und Meisters Jesus Christus in den rechten Zusammenhang der Heilsgeschichte zu stellen. Und wie kann man diesen Zusammenhang beschreiben? Eine wichtige Erfahrung dürften die Freunde Jesu in den nachösterlichen Begegnungen machen. Gerade durch seinen Tod konnte er ihnen jetzt näher sein als je zuvor. Und zwar nicht hintereinander, mal dem einen, mal dem anderen, wie es die Gesetze der Materie vorschreiben, sondern allen zur gleichen Zeit und an allen Orten. Denken wir an die Emmaus-Geschichte, wo Lukas versucht, genau diese raumzeitliche Ungebundenheit des Auferstandenen auszudrücken. Er, der mit ihnen gegangen war und das Brot gebrochen hatte, konnte zugleich in Jerusalem dem Petrus und den übrigen Aposteln erscheinen. Wir Menschen können, solange wir in Raum und Zeit leben, alles nur mit zeitlichen Schablonen erfassen und sind gezwungen, eins nach dem anderen zu überdenken. In der frühen Kirche noch hat man ganz schlicht Tod und Auferstehung zusammen gefeiert. Und das 50 Tage lang. In der Frühzeit des Kirchenjahres war dann der Himmelfahrtstag, der Abschluss der großen Feste des Erlösers. Das Evangelium, in dem uns berichtet wurde, sie aber zogen aus und verkündeten überall das Evangelium, macht deutlich, dass wir nicht in einer bloßen Jenseitigkeitshoffnung verharren dürfen. Da müssten die Engel auch zu uns sagen, was steht ihr da und schaut zum Himmel? Der, den ihr zum Himmel habt auffahren sehen, wird ja wiederkommen und wird euch dann danach fragen, ob ihr seinen Auftrag ausgeführt habt, verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Die Worte Jesu vor seinem Weggang, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein, bis an die Grenzen der Erde, sind für die Jünger zugleich Verheißung und Auftrag. Für alle Menschen sollen sie Boten und Zeugen Christi sein. Von Pfingsten bis zur Wiederkunft Christi wird die Kirche Christi missionierende Kirche sein. Dazu empfängt sie die Kraft des Heiligen Geistes. Für uns Einzelne aber heißt der Auftrag, geht in alle Welt oder auch geht in die Welt und seid meine Zeugen.
Christus ist erhöht zum Vater. Halleluja. Er sitzt zur Rechten des Vaters. Halleluja.